Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Segenswunsch ist wahrscheinlich der meistbekannte unter den biblischen Segenswünschen. Und er hatte seinen festen Platz im Volk Israel. Jeden Morgen wurde dieser Segenswunsch im Tempel gesprochen. Die Anweisung Gottes an die Priester des Volkes Israel lautete: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Als Christen leben wir mit beiden Teilen der Bibel. Dieser Text aus dem Alten Testament ist uns vertraut. Und wir sind mit den Juden verbunden im Glauben an den segnenden Gott. Und wir haben den Auftrag zu segnen und werden auch mit Segen beschenkt, wenn wir darum bitten. Heute ein Segnungsgottesdienst. Aber wozu überhaupt segnen und gesegnet werden? Wenn man in die Religionsgeschichte schaut, also so die Wissenschaft, die Religion generell erforscht, stellt man fest, Segen und Fluch kommen immer vor. Als Gegenstand des Glaubens, der mit Gott oder irgendeiner Macht rechnet. Segen und Fluch gehören zu den ältesten religiösen Vorstellungen der Menschen. Es gibt also Wesen und Mächte, von denen Gutes, Kraft und Leben abhängt und auch von denen Böses gebracht wird. In einer aufgeklärten, säkularen Welt mag dies Denken für manche Menschen überwunden sein. Alles scheint rational erklärbar und für das Gute, die Kraft und das Leben ist ja jeder selbst zuständig. Jeder ist seines Glückes Schmied. Da kann man doch nicht von Segen und Fluch reden. Andererseits lese ich, dass es heute im 21. Jahrhundert und auch in dieser Stadt Menschen gibt, die Angst haben vor Zauberpriestern in Afrika. Die Menschen in Afrika in ihren Bann nehmen mit Zaubertechniken, die es zulassen, dass diese Menschen nach Europa kommen, auch in diese Stadt. Und der Fluch, der Menschen bis nach Europa gefangen hält, wird eingesetzt, um Menschenhandel und Prostitution zu sichern. Es gibt Menschen aus Afrika, die hier in der Prostitution und Menschenhandel arbeiten, die unter diesem Fluch stehen. Wo es in Afrika Menschen gibt, die diesen Bann aussprechen. Und diese Macht wirkt bis hierher. Ich glaube, dass Segen und Fluch nicht nur archaische Vorstellungen sind und auch nicht rational überwindbar sind. Als Menschen sind wir ja von Gott geschaffen mit Leib und Seele und Geist, so ganzheitlich. Wir können nichts davon ausblenden, wenn wir mit Dingen wie Segen oder Fluch konfrontiert werden. Wir haben einen Leib, einen Körper, da geht es um das Wohlbefinden, das Werden, Entstehen von Leben, aber auch das Vergehen, die Endlichkeit. Wir haben eine Seele, das heißt, wir können denken, haben Werte, haben Gefühle, Motivationen, können Entscheidungen treffen. Und wir haben einen Geist, das heißt, wir haben Spiritualität. Ob wir nun an Gott glauben oder nicht, jeder Mensch ist auch mit Spiritualität geschaffen worden. Aber zu einer Gottesbeziehung, wie ich glaube. Das heißt, die Wirkung eines Segens, wenn wir also heute um Gottes Segen bitten, ist nicht nur eine spirituelle Erfahrung, sondern sie betrifft uns ganz, durchdringt uns ganz, hat etwas mit meinem Körper zu tun, mit meinem Denken und mit meiner Spiritualität. Es wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Gerade wenn wir um Segen bitten, wenn zum Beispiel Krankheit da ist, berührt es natürlich zunächst den Leib, aber auch das Denken, die Hoffnungen und auch den Glauben. Und wenn wir um Gottes Segen bitten, müssen wir damit rechnen, dass er wirklich wirksam wird an Leib und Seele und Geist. Kein Bereich ist ausgenommen. Ich hatte es hier ja schon mal erzählt und möchte es trotzdem noch mal wiederholen. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, die Wohnungstür hinter mir zusperre, sage ich: Herr, segne mich. an Leib und Seele und Geist und in allen Begegnungen dieses Tages. Das begleitet mich seit Jahren, diese Aussage und diese Bitte. Doch was geschieht eigentlich, wenn wir segnen und gesegnet werden? Und auf welcher Grundlage geschieht das eigentlich? Ich bin dem mal nachgegangen in der Bibel. Im griechischen Denken der Antike, das heißt so im säkularen, im weltlichen Bereich der Antike zur Zeit der Bibel, gab es ein Wort, eulogeo oder eulogein oder eulogia, das ist so eine Wortfamilie. Die heißt schönreden, gut reden. So hat man das in der griechischsprachigen Welt übersetzt. Gut reden, schön reden. Doch wenn Juden und Christen diesen Begriff einsetzen und verwenden, umfasst er weitaus mehr. Berech ist das hebräische Wort für Segen. Baruch steckt da zum Beispiel drin. Selbst der Barak ist ein Gesegneter. Oder Beracha, der Segensspruch, der Segen. Und im Griechischen wieder dieses Eulogein, Eulogia. Dahinter steckt ein echtes Segenswort. Das Verständnis, dass einer sagt, ich will mit dir sein. Oder ich will dein Gott sein. Das steckt dahinter. Eigentlich eine Verheißung Gottes, dieser Segensspruch. Ich will dein Gott sein. Ich will mit dir sein. Segen ist Zuspruch und Verheißung. Gott will mit dir sein. Und Gott sagt, ich will dein Gott sein. Bei Adam, Noah, den Erzvätern, Abraham, Isaak, Jakob, auch bei Mose kann man das so beobachten. Sie kannten diese Verheißung, ich will mit dir sein, ich will dein Gott sein, und sie lebten auch davon. Interessant ist die biblische Grundlage dafür, auf die ich gestoßen bin. Der Grund allen Segens liegt erstaunlicherweise im ersten Gebot. Ich war selbst überrascht, als ich dem nachgegangen bin. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Kann man sich übrigens mit den 10 Geboten gut an seinen 10 Fingern abzählen, ja? Das heißt so, neben dem ist nichts, ja? Ich bin der Herr, dein Gott, erstes Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot ist Grundlage allen Segens in der Bibel und auch des Fluchs. Wer dieses Gebot übertritt, dem wird es zum Fluch. Und Segensworte, selbst wenn man sie spricht, bleiben Worte. Wer aber Gott allein ehrt und fürchtet und liebt, dem wird es zu einer ganz mächtigen Bestätigung der Verheißung Gottes, ich will mit dir sein. Ich will dein Gott sein. Und diese Verheißungen sind der eigentliche Segen, der seine Grundlage im ersten Gebot hat. Diese Verheißung berührt und bewirkt unseren Glauben, unsere Dankbarkeit, unsere Hoffnung in Bezug auf Gott. Und damit bestimmt der Segen auch unsere Beziehung zu Gott. Denn Segen ist nicht einseitig. Segen heißt, ich darf ihn erbitten, erhalten und auch erwidern. Wer um den Segen Gottes bittet, verpflichtet sich gleichzeitig dazu, diesem Segen entsprechend zu leben. Das heißt, ich kann nicht den Segen Gottes erbitten und dann machen, was ich will. Beispiel. Wenn wir Kinder segnen, als Baptisten taufen wir keine Kinder, aber wir segnen Kinder. Wir bitten um Gottes Segen für das neugeborene Leben, das kleine Kind und die Eltern. Wenn wir Gott um seinen Segen bitten, dann ist das eine, dass Gott wirkt. Das andere heißt, auch die Eltern tun alles dazu, was Gott gefällt und dass das Leben dieses Kindes gelingt. Segen ist zweiseitig. Oder bei einer kirchlichen Trauung. Wir haben ja letztes Jahr viele Hochzeiten hier gefeiert. Wunderbar. Das sind nicht nur Zeremonien, wo man um den Segen Gottes bittet und dann macht, was man will. Sondern es sind echte Feste des Lebens, wo wir Gott um seinen Segen bitten und wo ein Paar zulässt, dass Gott in ihr Leben, in ihre Beziehung, in ihre Ehe prägend reinreden darf und auch muss. Dass Gott diese Beziehung prägt. Das ist Segen. Also Segen bestimmt sowohl die Beziehung zu Gott als die meine Beziehung zu Gott und Gott ist zu mir. Und so hat der biblische Begriff Berech und Eulogia zwei Seiten. Gott segnet und wir segnen im Namen Gottes Menschen. Das werden wir nachher hier erleben. Umgekehrt segnen Menschen Gott. Darf man das so sagen? Menschen segnen Gott. Darf man singen, Blessed be your name, gesegnet sei dein Name? Natürlich hat Gott keinen menschlichen Segen nötig, weil er ja selber den Segen austeilt und der göttliche Segen über allem steht. Aber dieses Wort für Segnen in der Bibel bedeutet auch, und das feiern wir hier auch jeden Sonntag, wenn wir zum Beispiel beten und singen, Gott preisen, Gott loben, Gott ehren. Also Lobpreis ist Segen vom biblischen her. Gott preisen, Gott loben, Gott ehren. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Ist nicht auf eine Form festgelegt. Also, wer segnet und gesegnet wird, ehrt gleichzeitig Gott. Und wer sich auf Gottes Segen einlässt, der bringt Gott seinen Glauben, seine Dankbarkeit, seine Hoffnung entgegen und wird gleichzeitig durch Gott mit Glauben, Dankbarkeit und Hoffnung beschenkt. Insofern ist es ein schönes Lied. Blessed be your name. Gesegnet sei dein Name. Gesegnet seist du, Gott, weil du uns segnest. Trifft eigentlich genau den Kern vom biblischen Begriff für segnen. Vielleicht überraschend für einige. Oder wenn dann gesungen wird, every blessing you pour out, also jeden Segen, den du austeilst, ausgibst, I will turn back to praise. Ich möchte das in Lobpreis zurückgeben. Betrifft genau den Punkt. Gott segnet uns und wir bringen ihm unser Lob zurück. Das ist ein Kreislauf des Segens, kann man sagen. Also, segnen und gesegnet werden hat etwas mit der Verheißung Gottes zu tun. Ich will mit dir sein und gleichzeitig unser Lobpreis. Du bist mein Gott. Das heißt, Segen ist eigentlich ein Beziehungsbegriff, der die Beziehung zwischen Gott und uns prägt. Heute werden wir Abendmahl und Segnung miteinander verbinden. Das ist ungewohnt für uns. Wir kennen das nicht. Wir haben überlegt, wie gestalten wir das heute? Wie können die Feier des Abendmahls und die Bitte um Gottes Segen und den Zuspruch von Segen sich zusammenfügen? Geht das? Es wird sicherlich eine besondere Erfahrung sein. Aber es ist nicht nur eine Frage der Gestaltung des Ablaufs und der Technik. Die Mahlfeier und die Segnung sind schon in der Bibel eng miteinander verbunden, was allerdings oft übersehen und überlesen wird. Dazu einige Beispiele aus der Bibel. Das Tischgebet wird im Judentum als Segensgebet gesprochen. Tischgebet ist selbstverständlich. Es beginnt damit, dass jemand sagt, gepriesen oder gesegnet bist du, Yahweh, unser König, Gott, König der Welt, der du das Brot lässt aus der Erde hervorgehen. Das heißt, der Segensspruch über dem Essen ist gleichzeitig ein Lob an Gott. Und nichts wird genossen, bevor nicht der Segen gesprochen wurde. Ganz wichtig im Judentum. Bis dahin, es ist verboten von dieser Welt, also von dem, was uns die Welt zur Verfügung stellt, ohne Segensspruch zu genießen. Sonst ist es eine Veruntreuung Gott gegenüber, weil Gott uns das zur Verfügung stellt. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, die Speisung der 5000 durch Jesus. Was Jesus da tut, das tut jeder jüdische Hausvater und Gastgeber. Er nimmt das Brot, spricht den Segensspruch, bricht das Brot, verteilt es, 5000 Menschen satt und 12 Körbe voll fürs Reste essen. Das ist Segen für Leib, Seele und Geist. Bis hin zum letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Da passiert das. Jesus nimmt das Brot, spricht den Segensspruch oder das Dankgebet. Dahinter steckt der Gedanke, gepriesen, gesegnet bist du, Yahweh, unser Gott, König der Welt, der du das Brot lässt aus der Erde hervorgehen. Jesus kannte diese Formeln. Und dann bricht er das Brot und verteilt es an alle. Und dann geht es weiter. Jesus nimmt den Segensbecher. Er wird definitiv als Segensbecher bezeichnet und schließt dann seine Deuteworte ein. Er erklärt, was es damit auf sich hat. Der Segensbecher oder der gesegnete Kelch, wie Paulus das formuliert, ist beim urchristlichen Abendmahl übrigens erhalten geblieben. Nur überliest man das sehr schnell. Abendmahl und Segnung gehören durchaus zusammen. Paulus spricht vom Segensbecher und vom gesegneten Kelch. Dieser Becher, dieser Kelch unterscheidet sich nämlich von allen anderen Bechern oder Kelchen. Er wird zum Segen jedem, der glaubt, dass Jesus Christus sein Herr ist. Also wieder erstes Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer ist der Herr meines Lebens? Und dieser Kelch wird zum Zuspruch des Segens. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich will mit dir sein, kommt darin zum Ausdruck. Und noch etwas. Der gesegnete Kelch, er lobt und ehrt Gott, weil Gott uns in Christus von Schuld befreit, unseren Glauben stärkt, unsere Dankbarkeit wachsen lässt und unsere Hoffnung prägt. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, schreibt Paulus, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. So fragt Paulus. Eine rhetorische Frage, auf die es eigentlich nur eine Antwort gibt. Ja, der gesegnete Kelch, den wir segnen, er ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und dieses Ja ist ein Ja zu Gott und ein Ja zur Gemeinschaft und auch ein Ja zum Segen. Ein Ja, das Gott spricht. Ich will dein Gott sein. Ich will mit dir sein. Ich will dich segnen. Und unser Ja auch zu Gott schwingt damit. Wir loben Gott und geben ihm die Ehre. So wird Lobpreis zum Segen. Heute werden wir Mahlfeier und Segnung miteinander verbinden und damit möchte ich die Predigt hier schließen. Es dient dazu, Segen zu empfangen. Durch Kelch und Brot, durch diese Zeichen, wie Paulus es beschreibt. Mahlfeier und Segnung heißt auch Segen teilen. In der Gemeinschaft. Niemand kann alleine Abendmahl feiern. Funktioniert nicht. Ist auch nicht biblisch. Sondern Gott beschenkt uns mit dieser Gemeinschaft, mit sich und auch miteinander. Und ein drittes, wir geben den Segen weiter. Durch den Segensspruch, Gott wird mit dir sein. Friede sei mit dir. Wenn wir das gleich erleben, das Mahl miteinander feiern, Orte des Segnens und Gesegnetwerdens aufsuchen, sind das vielleicht hilfreiche Aussagen? Gott wird mit dir sein. Das jemandem zusprechen. Oder Friede sei mit dir. Der Herr segne dich. Dein Leben ist ein echtes Lob zur Ehre Gottes. Wir singen gleich den Segensspruch miteinander. Darauf freue ich mich.